Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Mein Name ist Daniela Sarrazin und ich habe heute wieder eine tolle Gesprächspartnerin in meinem Podcast, und zwar die Heike Barstube. Und wir sprechen heute über Führen mit Durchblick. Hallo, liebe Heike. Heike, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Sehr gerne. Heike Barstube, ich habe vor 27 Jahren Movente gegründet, Kraft für Veränderung, und bin seit vielen Jahren in Kontakt mit Führungsverantwortlichen aller Hierarchieebenen, die versuchen, den Durchblick sich immer wieder zu erlangen, zu holen. Und deshalb ist auch die Idee entstanden, wir haben ein eigenes Modell, Movente Führungsmodell, ein Buch zu schreiben. Und ich selbst bin seit 24 Jahren Wahlregensburgerin, begeisterte Oberpfälzerin in dem Sinne, und komme aber ursprünglich aus Baden-Württemberg, bin Bankkauffrau, Wirtschaftsingenieurin, Kommunikationspsychologin und, und. Alles, was man in so einem längeren Leben sich aneignen kann.
Ja, sehr schön. Ja, und ich bin dir ja begegnet auf einem Kongress, wo ich als Referentin war und deine Tochter, die ja mittlerweile auch im Unternehmen ist, quasi bei mir zu Gast war in meinem Vortrag, und so sind wir zueinander gekommen. Und ja, ich darf dann auch das ein oder andere Mal tolle Gespräche mit dir führen und bin immer wieder sehr bereichert, wenn ich dann wieder heimfahre. Heute würde ich sehr gerne mit dir auf dein Buch schauen. Das ist jetzt ist, glaube ich, vor 2 Jahren schon entstanden, ne?
Ziemlich genau 2 Jahre. Also, dass es erschienen ist, ja.
Genau. Und ich bin noch ganz dankbar. Ich habe hier noch ein Exemplar liegen, das ich ja vorab schon von euch bekommen habe. Es ist auch schon sehr abgegriffen, weil ich es immer mit in die Führungskräfte-Workshops mitnehme. Hat auch schon ein bisschen gelitten. Ich würde gerne mal einen Blick mit dir reinwerfen. Du hast jetzt gerade schon mal angedeutet, dass ihr ein eigenes Modell entworfen habt, das hier in dem Buch auch, das ist meine Lieblingsseite, ganz, ganz schön farblich abgebildet ist, in mehrere Seiten. Wie ist das entstanden? Magst du mal so ein bisschen was darüber erzählen?
Es geht so 17 Jahre ungefähr zurück, ich kann es nicht genau sagen, wo so der Gedankenblitz kam zu sagen, so jetzt mache ich's. Und seit 15 Jahren ist es tatsächlich 16 Jahren in der Welt. Der Ursprung war der, dass ich sehr viel mit Führungskräften, du kennst es auch sehr gut, Daniela, mit einem Modell situatives Führen zu sagen, es gibt nicht den Führungsstil und es gibt auch nicht das, was eine Führungsperson, Persönlichkeit immer so und so macht. Und die ganzen Führungskräfte, die dann die 10 Jahre zuvor mit mir arbeiten durften, mit dem Modell situatives Führen von Blanchard, und da war immer so die Frage im Raum, ich habe es verstanden, dass es verschiedene Entwicklungsgrade, Reifegrade von Mitarbeitenden gibt und dass ich daraufhin auch mich selber orientierend oder unterstützend, eher lenkend, sagt Blanchard, eher loslassen, Raum gewähren, verhalten soll. Also diese 4 Reifegrade, von denen da gesprochen wird. Und dann kam immer die Frage, aber wie setze ich das denn um? Und dann dachte ich mir, stimmt, ist gar nicht so leicht. Dann ist so ein Kopfmodell. Und da kam die Idee mit hinein, weil ich ausgebildete Kommunikationspsychologin nach Schulz von Thun bin, das innere Team. Viele, die zuhören, kennen das wahrscheinlich oder haben es vielleicht auch schon mal jetzt mittlerweile mit innerem Kind. Teilweise ist es von sehr, ich denke, ganz andere Themen von der Frau Stahl verwendet worden. Aber von Schulz von Thun kam damals das innere Team in mein Leben. Und mir war immer klar, ohne die innere Haltung, ohne zu wissen, aus welcher Haltung heraus führe ich oder gebe ich Raum, wie geht's mir mit der Person, mit der Situation, mit der Aufgabe, und natürlich, wie viel Wissen habe ich zu dem, was ich vielleicht im Moment delegiere oder von jemandem fordere. Und so ist das Modell entstanden und hat sich auch 4 psychologische Rollen konzentriert, sich klar werden über sich selbst, seine eigene Persönlichkeit, Persönlichkeitsrolle, zu wissen, was weiß ich, was kann ich, wie viel Felderfahrung, wie viel Skills, wie viel Kompetenzen, wie viel Ausbildungsinput habe ich. Das sind so die beiden Basics, die jeder, der irgendwo arbeitet, natürlich mitbringt. Und dann beim Führen kommt entscheidend hinzu die verantwortliche Rolle. Sozusagen, wir sprechen oft von der blauen Rolle, sehr kognitiv. Und aus dieser verantwortlichen Rolle würde jetzt Blanchard vielleicht sagen, wie viel gibst du vor, wie viel gibst du einer Delegation detailliert dem Kollegen, der Kollegin mit? Oder bei Feedbackgesprächen liegt ganz klar die Verantwortung bei einem selber, auch Feedback zu geben oder Feedback einzufordern. Und dann kommt aber noch diese Zauberrolle dazu, die wir beide als Coaches Club gut kennen, die Coachrolle, die psychologische Coachrolle. Und die Coachrolle bedeutet nichts anderes als sich zurücknehmen können, Fragen zu stellen, die den anderen in die Kraft bringen, ins Tun, ins Denken, aktives Zuhören. Also die beiden, Verantwortlicher und Coach führen und folgen, Orientierung geben, unterstützen. Das ist so das, was uns ganz wichtig ist, wenn wir führen, jetzt vermitteln mit situativen Führen, zu sagen, schau mal, wie viel Raum lässt du und lässt du vielleicht jemanden im eiskalten Wasser schwimmen, der viel mehr Unterstützung bräuchte. Mal ganz kurz zusammengefasst. Ja.
Ja, sehr schön. Ich danke dir. Die Entstehung des Buches, die hast du ja quasi zusammen mit deiner Tochter vollzogen. Wie war denn
Richtig.
das mit der Tochter zusammenzuschreiben, mit der Franzi?
Eine ganz neue Erfahrung. Wobei ich natürlich sagen muss, du erinnerst dich, wie wir damals auf dem Kongress waren, da ging es halt dann um das Thema gemeinsame Geschäftsführung, weil meine Tochter stieg vor 8 Jahren ins Unternehmen ein. Erstmal Trainee, dann klassisch Trainerin, Junior, Senior, die ganzen Entwicklungen, ihre Ausbildungen. Und vor 3 Jahren war dann auch klar, sie wird Geschäftsführerin und auch Gesellschafterin jetzt. Also so Schritt für Schritt. Und wir haben damals bei dir ja auch nochmal mitbekommen und auch wirklich sehr, sehr klar dieses Thema Rollenklarheit. Rollenklarheit, wo unterscheiden wir uns vom Privatleben? Da sind ja auch natürlich Mama und Tochter. Und wie ist es in der Firma? Was gehört auch zur Rolle dazu? Beispiel, wer übernimmt für was Verantwortung? Wer hat wo die Kompetenzen? Und das ist natürlich auch für unser Team sehr wichtig, dass nicht jede von uns irgendwie den Eindruck hat, sie muss alles machen oder sie macht gar nichts oder wie auch immer. Und wir haben uns sehr gut immer wieder, gerade dann, wenn mal eine Konfliktsituation kam, Beispiel, ich schicke eine Antwort-Mail an irgendjemanden raus, wo wir beide involviert waren und frage sie nicht mehr, weil ich natürlich, wir haben kurz drüber gesprochen, aber die Mail sollte sie doch noch sehen und auch sagen, ist gut. Und das sind so kleine Konflikte, die immer mal wieder aufploppen, wo ich dann sage, oh, stimmt, sorry, kommt in die Entwürfe. Es ist immer mehr auf das Tages mal Zeit, kurz drauf zu schauen, wenn es darum geht, dass ich in unseren beiden Namen spreche und genauso natürlich vice versa von ihrer Seite. Und dieses Hineinfinden ging dann sehr, sehr schnell auch beim Buch, weil das Buch bedeutete für uns, was ganz Neues zu machen. Du schreibst jetzt ein Buch, Daniela. Ich habe vor diesem meine Diplomarbeit geschrieben. Ich schreibe Konzepte, ich schreibe Skripte, oder wir beide. Aber wir haben natürlich noch nie ein Buch geschrieben. Und als wir mit Friedemann Schulz von Thun übereinkamen, ja, er ist angetan, er unterstützt es, er findet es gut, überzeugt bitte Ruhe. Und als wir uns dann klar wurden, es war in der Covid-Zeit, jetzt nehmen wir uns die Zeit, sonst kommt die nie mehr, war dann auch eine sehr strukturierte Vorgehensweise sehr hilfreich. Also wir haben wirklich einen Schreibplan, wir haben natürlich Zeitpläne drunter gelegt, wir haben Aufgaben verteilt und wir haben beim Schreiben ein System entwickelt, wo sehr gut funktionierte zwischen Denken, Schreiben, Formulieren, Reformulieren. Und dann sacken lassen, nochmal drauf schauen, sind wir beide noch zufrieden. Und ich habe das als eine, ja, fast schon, ich glaube, du warst auch schon im Kloster, ich war noch nicht im Kloster, so stell mir das vor, 6 Monate Rückzug von der Welt in der reinen Schreibphase. Es gab kein Wochenende, es gab keinen Feiertag, unsere Männer haben uns kaum gesehen, uns mit Nahrung versorgt. Und es war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil ich glaube, so intensiv war ich mit meiner Tochter seit Babytag nicht mehr zusammen. Also insofern war es klasse. Wir hatten nebenbei natürlich noch unsere Klienten, die da waren und haben auch gearbeitet. Aber die meiste Zeit war eben reserviert für die reine Schreibzeit in diesen 1,5 Jahren, die 6 Monate sich zurückziehen. Hat hervorragend geklappt und hat uns, glaube ich, auch aufs Next Level gebracht, muss man schon sagen.
Schön. Also wenn ich dir so zuhöre, dann bin ich total begeistert, weil ich da dachte mir dann so, okay, wie bin ich denn jetzt angegangen in das Buchprojekt? Tatsächlich habe ich mir auch für dieses Jahr exakte Fenster rausgesucht, die wirklich nur dafür reserviert sind, wo ich überhaupt keinen Klientenkontakt habe, wo ich mich wirklich jetzt erstmal auf La Gomera zurückgezogen habe. Jetzt steht das nächste an, da werde ich in Riedenburg in einem Chalet sein und schreiben. Dann habe ich nochmal zwei Slots, die ich für mich exklusiv nur für dieses Buchprojekt reserviert habe. Und natürlich, ich habe mir auch einen Plan vorher gemacht, so da die einzelnen Kapitel, was möchte ich rüberbringen, was ist meine Message. Also das ist schon eine Herausforderung. Also das, und wenn ich mir es vorstelle, noch mit jemandem zusammenzumachen, dann ist es bestimmt noch also wirklich ein schöner Prozess im Miteinander.
Also alleine hätte ich es tatsächlich, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe es seit Jahren im Hinterkopf gehabt, wahrscheinlich so ähnlich wie du. Ich wurde auch von mehreren nochmal gefragt, gibt es neben dem Skript ein Buch dazu? Und mein Ziel war natürlich, in die Schulz von Thun-Reihe zu kommen, weil es wirklich ein Baby aus dieser Ausbildungszeit ist, dieses innere Team, innere Haltung, äußeres Verhalten. Und als das dann geklappt hat und die Unterschrift unter dem Vertrag war, war natürlich die Motivation. Ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich immer so motiviert war, etwas zu Ende zu bringen. Und was du eben sagst, also ich kann dich nur beglückwünschen, dass du sagst, ich räume sofort frei. Wir haben auch alles freigeräumt. Und trotzdem kamen dann zwei unerwartete Elemente dazu. Das ist ja im Leben immer so und vielleicht interessiert das auch die Zuhörer. Man plant alles wunderbar und die Realität ist eine andere. Eine Kollegin Vollzeit hat gekündigt und eine zweite ist schwer erkrankt und war dreiviertel Jahr nicht bei uns, konnte nicht arbeiten. Und das hat bedeutet, wir mussten mit Springer und wir mussten ganz viel übernehmen nochmal und damit sind eben die Wochenenden weggefallen. Vielleicht hat der eine oder die andere vorher gedacht, wieso arbeiten die dann auch am Wochenende? Ist ja ausbeuterisch. Die müssen es doch besser wissen, wie man auf sich schaut. Aber tatsächlich waren dann die Wochenende und Urlaube unsere Rettung, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, wir müssen die Zähne zusammenbeißen. Zwei Leute, die ausfallen. Unsere Kunden warten nicht oder beziehungsweise denen haben wir das auch fest zugesagt. Du kennst es, Daniela, man ist im Vertrag drin und man möchte das auch erfüllen. Wir haben ein bisschen was verschieben können. Aber das war unter härtesten Bedingungen. Und wenn uns unsere Klienten manchmal erzählen, ja, ich habe das alles toll geplant, dann kam es ganz anders, sage ich, ja, das kennen wir sehr, sehr gut. Ich hoffe, bei dir geht es so mit all diesen Auszeiten, dass du gut durchkommst. Ja, wünsche ich dir sehr.
Ja, schauen wir mal. Also ich hab meinen Abgabetermin eigentlich Anfang August. Ich weiß nicht, ob ich den halten kann, aber ich bin auch sehr konservativ daran gegangen. Konservativ in der Form, dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt noch keinen Erscheinungstermin fest, sondern wir schauen mal, dass ich grob August anvisiere. Und als ich unterschrieben habe letztes Jahr, da haben die, waren die schon sehr vom Verlag her sehr so skeptisch, dass sie gesagt haben, mein Gott, so ein langer Zeitraum. Aber mir war das klar, dass ich mit einem vollen Betrieb und Tagesgeschäft einfach mit Sicherheit immer davon ausgehen muss, dass meine Kunden immer erstmal vorgehen und ich die Rahmenverträge einhalten darf, wie du es gerade schon geschildert hast, und dass ich einfach gucken muss, wie ich mit diesem Projekt durchkomme. Nun habe ich auch kein Sachbuch, das ich ja schreibe. Das ist ja bei euch nochmal eine ganz andere fundierte Thematik gewesen, auch in Absprachen. Ihr seid ja dann zu zweit gewesen, dann auch noch Friedemann Schulz von Thun, dann, der das natürlich auch absegnen musste. Und bei mir ist es halt tatsächlich meine Geschichte. Also es ist ja nun eigentlich auch wie bei euch ein Buch, das ich sehr gerne meinen Klienten an die Hand geben möchte, weil ich gesagt habe, dass in dieser Form gibt es das nicht. Also schreibe ich es selber. Bin mal
Bin
gespannt.
schon sehr gespannt. Ich bin auch schon sehr gespannt an dir, was da dann kommt. Also August ist sozusagen offiziell mal der Abgabetermin, aber du kannst auch variieren. Ja. Das war bei uns überhaupt nicht. Bei uns gab es einen ganz knirschen Termin. Und wie so ist, es hilft aber auch manchmal, wenn man weiß, man hat diesen Termin. Also gerade bei uns beide. Und ja, und wir sind, also da waren natürlich unsere Partner und auch diejenigen, die uns noch unterstützt haben hier. Da muss man schon sagen, da gibt es natürlich viele, die es überhaupt ermöglicht haben, dass wir da gut durchgegangen sind.
Heike, lass uns mal in den Inhalt gucken. Ich habe ja mit euch oder durch euch wirklich dieses Werk an die Hand bekommen, das ich sehr gerne in meinen Führungskräftetrainings verwende und auch empfehle. Was ist denn so eure Zielgruppe, die ihr ansprechen möchtet mit diesem Werk?
Also ich sehe oder wir sehen sämtliche Menschen, die in Führung sind oder kurz davor sind, diesen Sprung zu machen. Also so auf Vorbereitung zu lesen, denke ich immer, das ist genauso wie im Kinderkriegen. Ich lese auch kein Buch, wie Kindererziehung ist, wenn ich überhaupt noch nicht dran denke. Und bei Führung mit Durchblick ist die Idee, ab Teamleiter alle Hierarchieebenen wollen wir ansprechen im Sinne von sich zu klären mit diesen vier Rollen. besser in den Fokus zu bekommen, wie klar bin ich denn mit dieser einzelnen Haltung und im Verhalten und wie gut aus der blauen, aus der verantwortlichen, aus der Coachrolle sind denn auch meine Handwerkszeuge. Weil alle, die sich mit Führen schon beschäftigt haben, wissen, es gibt natürlich Tools, Werkzeuge, die das Ganze sehr erleichtern. Wenn die aber aus der falschen Haltung heraus angewandt werden, wenn ich was antrainiere, wo ich dann in der Situation eine Frage stelle, die vielleicht sehr orientierend ist, wo in dem Moment der Mitarbeiter zugeht, wenn er aus da, dann habe ich aus der falschen Haltung heraus eine Frage gestellt. Also das wäre dann so ein Beispiel mal zu sagen, egal ob ich Vorstand, Geschäftsführer bin oder Teamleiter, dann ist es, oder Teamleiterin, dann ist es für alle Ebenen eine Möglichkeit zu schauen, wie gehe ich denn da mit mir und den anderen. Also immer sich selbst und andere gut führen. Das ist unsere Zielgruppe. Ja.
Spannend.
Ja.
Ihr habt ja in Wahrheit auch für eure Klienten ein Buch geschrieben, ne?
Mehr oder weniger, ja. Und darüber hinaus, weil es war immer so die Idee zu sagen, wir haben jetzt 16, 17 Jahre Erfahrung mit dem Modell in Coachings, in Trainings, in Workshops. Und es gibt immer dieses, oh, jetzt verstehe ich's. Und jetzt fühlt es sich von innen raus so an, dass wenn ich in die Konfliktsituation hineinrutsche, nicht aus meiner Persönlichkeitsrolle heraus, aus mir selber versuche, irgendwie allem gerecht zu werden und mich selber damit auch vernachlässige. Oder ich traue mich nicht, dann irgendwas zu fragen, weil ich eigentlich ein schüchterner Mensch bin oder wie auch immer. Ich weiß aber, wenn ich in die Verantwortliche und die Coachrolle gehe, wie ich damit umgehe. Wie ich sozusagen auch ein Stück weit eine professionelle Distanz schaffe, um Menschen gut zu führen. Und das hat uns so begeistert all die Jahre, wo wir immer gedacht haben, wir können hier pro Jahr ein paar hundert, wenn es hochkommt, 1000 Menschen begleiten mit unserem Team. Aber schön wäre es ja, wenn es deutschlandweit, Österreich, Schweiz, ja, so eine 12 Euro kostet am Markt, eine ganz günstige, aber sehr fundierte und sehr praxisorientierte Idee in der Umsetzung gibt, die Menschen dann auch unterstützen. Und auch Mut macht, wenn es mal nicht klappt. Weil wir haben ja auch einige Beispiele drin, wo es nicht so klappt und was man dann auch verbessern kann. Also wir haben auch sehr viele, du hast ja gelesen, Praxisbeispiele drin und dann aber auch immer so eine Einordnung. Was würden wir denn eigentlich empfehlen? Ich sage bewusst eigentlich, weil in einem Coaching merkt man dann, es gibt natürlich noch 100 andere Facetten. Bei einem Buch muss man sich ja immer auf ein paar wirklich hilfreiche Wege und Tools auch ein bisschen festlegen. Ja.
Ja, es ist natürlich auch total spannend. Das ist, ich finde, so ein Buch ist auch irgendwie ein Rekapitulieren der eigenen Historie. Ja, war bei euch wahrscheinlich ähnlich oder bei dir. In dem Fall, dass du zurückgeblickt hast und einfach nochmal geschaut hast, Mensch, was ist mir denn so alles in meinem Leben begegnet, auch an Szenen, die wir da in unserer Arbeit hatten. Und das sind wirklich auch zu bewerten oder auch zu sondieren und zu gucken, hey, was davon darf denn auch den Weg in unser Buch schaffen?
Könnte es so gewesen sein. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es war, weil vielleicht interessiert es auch jemanden. Und zwar haben wir uns alle Beispiele, also von der Grundidee haben wir unsere Themen und wir haben die Beispiele reinfließen lassen. Das bedeutet, alles, was in dem Buch ist, ist in den anderthalb Jahren passiert. Ja. Wir haben immer brandaktuelle Beispiele aus der Praxis, natürlich komplett verfremdet, dass auch diejenigen sehr geschützt sind. Bis auf einen Klient für uns, der zwar auch eine Verfremdung, weil man dann auch sein Team schützen darf und muss, aber der hat wirklich im Interview-Style seine Erfahrung mit uns aufgearbeitet und im Buch hinterlegt. Und alles andere ist wirklich in dieser Zeit passiert, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, man erinnert sich relativ schlecht, was vor 5 oder 10 Jahren, man hat ein Gefühl für Klienten, für Coaches, für Situationen, aber das wäre eher so ein bisschen, ja, Freestyle gewesen. Und wir haben uns wirklich auf die konkreten Fälle, die dann zu unseren Themen dazu kamen. Und das ist immer so, wenn man dann an den Themen arbeitet, es taucht ja alles auf einmal auf. Und was vielleicht auch noch interessant ist zu sagen, dass die Erkenntnisse auch aufgrund von Covid immer analoges und digitales Führen umfassen. Weil wir gemerkt haben, ein digitales Führen führt auf Distanz, das fällt vielen unglaublich schwer. Und es ändert etwas. Und da nochmal nachzulegen und zu sagen, was braucht es denn, wenn ich bisher gut in der Präsenz geführt habe und auf einmal ins Straucheln komme? Was kann ich denn für mich nochmal verändern, um auch Jetzt haben wir wieder den Weg zurück in die Office, aber ich bin guter Hoffnung, dass es mit vielen Organisationen bitte bei einem gewissen Prozent Homeoffice bleiben darf oder mobil arbeiten, weil ich ein absoluter Fan davon bin, dass man das teilweise, wo es geht, mit dazu nimmt. Und diese Führungskräfte, die brauchten da auch nochmal so ein Update. Also viele unserer Führungskräfte, die eigentlich schon sehr, 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 sehr gut unterwegs waren, die haben dann auch das Buch tatsächlich gekauft, um sich beim Digitalen wirklich aufzuschlagen.
Wenn Covid jetzt nicht gewesen wäre, wäre dieser digitale Aspekt im Buch gewesen?
Nein, definitiv nicht. Es spielte bis zur Pandemie eine minimale Rolle nur. Es gab natürlich schon immer im IT-Bereich internationale Teams, mit denen wir gearbeitet haben. Aber die waren in ihrer Einübung schon so fit, das war wirklich kein Thema. Und Covid hat ja dann auch nochmal diesen Fokus drauf gelegt, dass sich etwas ändert und niemand wusste so genau, was sich ändert. Weil wir haben es ja nach jedem Kapitel auch nochmal rausgeschält, was bleibt gleich, was ändert sich. Und da hat uns natürlich Covid auch total nochmal so einen Flow gegeben, zu sagen, jetzt ist es umso wichtiger, dass viele, viele Führungskräfte dieses Wissen auch bekommen. Weißt du eigentlich, Daniela, darf ich eine Frage stellen, was Hierarchie bedeutet oder heißt?
Also die Übersetzung für Hierarchie.
Ja.
Na, du wirst es mir jetzt bestimmt erläutern.
Ich bin heute Morgen beim Frühstück drauf gestoßen. Also ich war so schlau bis heute Morgen auch nicht, im Sinne von, ich habe es einfach mal gegengenommen. Und heute Morgen habe ich so ein gestern zugestanden bekommen, machen wir mal keine Werbung hier. Und die hat einen sehr schönen Artikel drin. Heroes heilig und Arche Führung. Und diese heilige Führung. Und ich glaube, das ist auch so was, das Thema Hierarchie spielt ja auch in unserem Buch eine große Rolle, zu sagen, gerade also ab Seite 225, wie führe ich denn nach oben? Und das ist für viele, weil du hast mich gefragt, was ist dein Thema für diese Woche? Ich hatte bis Montag kein Thema und habe auch gedacht, ich warte mal, was kommt. Und wenn wir mit meinem Thema eingestiegen wären, wäre es gewesen, ich würde so nochmal so vielleicht zur Sensibilisierung und vielleicht ist es auch für dich interessant, dieses sich selbst führen. Die Mitarbeitenden, die Teams, die Abteilungen, je nachdem, auf welcher Hierarchiestufe ich bin, das ist etwas, was so selbstverständlich erscheint. Aber die eigene Führungskraft, und es hört ganz selten bei uns beiden, wir sind jetzt Geschäftsführerinnen, wir haben jetzt niemanden, den wir führen, ich führe von der Seite meine Tochter und sie mich. Aber nach oben führen ist tatsächlich etwas, dieses Upwards-Management, was so ungeübt ist und was so wenig. Und diese Woche hatte ich tatsächlich dann mehrere Coaches, die genau dieses Thema hatten. Und dann dachte ich, ah, vielen Dank. Und heute Morgen mache ich diese Lektüre auf. Und in dieser Lektüre ist auch so ein Artikel drin, der dieses Thema mitbehandelt. Also dieses wirklich sich bewusst zu werden, welche innere Haltung brauche ich denn, um meine Führungskraft so mitzuführen, dass es auch vernünftige und umsetzbare Entscheidungen irgendwann mal gibt. Und das fand ich jetzt so bei dem Wort Hierarchie, und darum ist es oft so dieses Heilige, ne? Dass ich doch, das kann ich meinen Chef nicht fragen, das kann ich ihm doch nicht anbieten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich erlebe das selbst in flachen Hierarchien immer noch, dass da so eine gewisse Hemmung herrscht, nach oben zu führen. Wie geht's dir denn da damit?
Also,
Ja, hast du so
ich
recht?
wollte gerade was dazu sagen. Ja, es ist
Ja.
tatsächlich so, das erlebe ich ähnlich, wie du es jetzt gerade schilderst. Dass da, also in Unternehmen, wo tatsächlich noch Hierarchien bedeutsam sind in der Form, dass eine gewisse, ja, Hemmnis da ist, tatsächlich die Dinge weiterzugeben, die natürlich auch auf mich als Führungskraft in der mittleren Führungsebene natürlich einen Einfluss haben, ne? Ist natürlich klar. Denn ich muss von oben natürlich auch die Rückendeckung haben und es sollte auch der gleiche Wissensstand bei meinem Vorgesetzten sein. Nun ist es ja so, dass ich im Gegensatz zu euch ja auch viel mit Unternehmen arbeite, die Hierarchien ja schon fast abgeschafft haben. Und wo da natürlich eine ganz andere Form von Führungskultur vorherrscht. Aber ich unterstreiche das. Es ist tatsächlich etwas, wo viele sich nicht trauen, was zu sagen und wo wir natürlich als Coaches oft auch eingesetzt werden, so nach dem Motto, begegne denen doch mal auf Augenhöhe, weil du hast ja eine andere Ebene da, ne? Du darfst das ja, du darfst da was spiegeln und auch gerade in der Geschäftsführung viele sagen, bitte komm zu mir und trau dich. Aber es hat ja auch wieder was mit dem inneren Team zu tun. Sowohl als Coach als auch als Führungskraft habe ich da limitierende Glaubenssätze, ja? Oder traue ich mich auch mit einer Reaktion umzugehen, die vielleicht ich auch in dem Moment gar nicht erwartet habe oder mir auch nicht schmeckt, ne, in dem Moment.
Ganz genau. Und da sprichst du was an, was diese Woche auch mit Coachings ein ganz großes Thema war, weil das eine ist, wenn man mal versteht, dass man aus der Verantwortung heraus natürlich, wenn sein der eigene Chef, die eigene Chefin gewisse Informationen braucht, gewisse Vorbereitungen für Entscheidungen, aber vielleicht eine leichte Einflussnahme, die Bewertung mit rein sollte, damit es zum Wohle des Unternehmens weitergeht, dann ist natürlich das eine, dass man weiß, ja, eigentlich sollte ich es machen. Aber diese Hemmnis zu sagen, ich traue es mich nicht, wie du eben gesagt hast, da steht für mich das Wort Mut mit im Mittelpunkt, mutig sein. Und mutig sein ist etwas, wir haben das ganz vorne im Buch drin, das entspringt auch unseren Werten. Wenn wir das Wertesystem sehr neutral betrachtet, Macht, das geht auf Claire Graves zurück, ist von My Motivation, wenn du das Wertesystem Macht null oder sehr stark ablehnst, und Macht bedeutet machen, gestalten, mutig sein, in der Umsetzung dann wirst du erstmal verstehen dürfen, okay, ich bin nicht so gestrickt, meins ist es eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt nicht aus der verantwortlichen Haltung über, dass ich mir regelmäßige Statustermine bei meinem Chef geben lasse, dass ich sehr viel Kontakt, dass ich einübe, wie Feedback geht, dass ich von unten versuche, also unten bedeutet natürlich immer auf Augenhöhe, also nicht, dass wir uns, ich glaube, wir verstehen es ganz richtig. Die Idee ist, wie komme ich auf Augenhöhe zu meinem Chef und kann mutig sein und brauche dann auch keinen Coach, der das für mich spricht. Ich brauche vielleicht einen Coach, der es mit mir vorbereitet. Aber das, was du sagtest, ist ja genau das, wo wir uns als Coaches sagen, ja, Moment mal, ich bin nicht die Flüsterpost, wenn, machen wir das bitte gemeinsam und wir lernen voneinander, wie gut es tut. Und du arbeitest ja auch viel mit Geschäftsführern und bei uns ja auch Geschäftsführer und Vorstände. Und die sagen immer, ja, ich höre ja nie konstruktive Kritik. Und ich kriege ja auch nicht mit, was da wirklich läuft. Und dann entscheiden wir eben so ungefähr, wo ich sage, ja, dann wird es Zeit, dass wir die Führungskultur ändern. Weil das ist so ein schönes Stichwort von dir eben. Nur in der Kultur, wo es ganz normal ist, dass man sich, dass auch der Vorstand, der Geschäftsführer sagt, du gib mir mal deine Rückmeldung dazu. Wie schätzt du diesen Prozess ein? Wohlwissend, wenn mir das nicht in meinen Plan passt, ich muss das nicht komplett übernehmen. Aber ich möchte dann wissen, ob mein Abteilungs-, mein Bereichsleiter überhaupt mitgehen würde. Und ich glaube, das Thema Mut ist ganz, ganz stark von innen heraus. Wenn ich den Mut, wenn ich das sich trauen nicht habe, dann werde ich auch immer nur beklagen, warum von oben das nicht so funktioniert. Ja. So
Was für ein
unsere
schöner,
oder meine Raum. Ja.
was für ein schöner Satz. Leider ist unsere Zeit jetzt gerade tatsächlich abgelaufen, weil wir haben heute einige Podcast-Beiträge.
Das ist gut.
Liebe
Danke
Heike,
sehr.
ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Vielleicht machen wir noch mal was an anderer Stelle. Ich danke dir erstmal für diese tolle Zusammenfassung und wie gesagt, das Buch ist zu erwerben, käuflich für 12 Euro und 12,40 Euro tatsächlich, sehe ich hier gerade, wenn ich drauf schaue. Und ihr könnt es
Ich bin in
tatsächlich
Österreich, 12,40.
in
In Österreich,
Österreich.
Deutschland. Aber ich glaube, das ist ein Preis, wo man gar nicht drüber nachdenken muss. Der Wert an sich ist wichtig, glaube ich.
Genau, also führen mit Durchblick. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Mach's gut.
Herzlichen Dank, Daniela. Ciao.